Also wir müssen uns eigentlich wiederfinden in so einer Headline wie Wachstumsmotor. Also wir müssen sagen, die Sache hat bewiesen, dass sie Deutschland voranbringen. Und deswegen, ja, ich würde gerne helfen. Ja, und ich glaube, wir können da helfen, weil wir sehen an der ersten Linie quasi, sehen wir, was funktioniert und was nicht so gut funktioniert. Deswegen, ja, wir wollen, da kommt dann schon das New Work Erbe auch durch. Wir wollen was Größeres schaffen, als wir selber nur abrechnen. Ja, und dafür hat der Spirit, hat auch diese spürbare Örtlichkeit von Performance. Am Ende arbeiten wir für Ergebnisse, ja. Hat aus meiner Sicht Abstrahlwirkung. Das wollen wir gerne schaffen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Wirtschaftsversprechen Deutschland. Heute spreche ich mit Dr. Joachim Kripp. Er ist CEO von den Design Offices und er beschäftigt sich natürlich mit den modernen Arbeitswelten von morgen. Was macht eigentlich die Arbeitsumgebung von den Design Offices so besonders? Und wie reagiert das Unternehmen auf den Wandel in der Arbeitswelt? Wir haben über unterschiedlichste Elemente gesprochen und Joachim gibt uns Einblicke in die Vision des Unternehmens und seinen Blick auf zukünftige Trends und Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt. Freut euch auf eine abwechslungsreiche und sehr, sehr interessante Folge mit Joachim. Los geht's! Moin Joachim, herzlich willkommen.
Ben, grüß dich.
Ich freue mich, dass du da bist. Um dich den Zuhörern noch mal ein bisschen besser vorzustellen, erzähl mal in 2, 3 Sätzen ein bisschen was zu deiner Person.
Joachim Kripp, Mitte 50, verheiratet, 2 Kinder, 1 Hund, wohnhaft in Hamburg. Eine lange Karriere in Systemgastronomie, vorher noch Beratung hinter mir. Und seit 6 Jahren bei Design Offices. Hab da den Gründer Michael Schmutzer beerbt. Der hat mich reingeholt als seine rechte Hand und dann kam die Pandemie und dann haben wir uns dafür entschieden, dass ich das übernehme und seitdem mache ich das, was er angefangen hat, weiter und größer.
Da werden wir gleich ja nochmal im Detail reingehen. Wir machen immer dieses Kennenlernspiel Two Truths and One Lie. 3 Anekdoten aus deinem Leben, wovon eine eiskalt gelogen ist und ich bin mal gespannt, welche 3 Geschichten du mitgebracht hast.
Muss ich mich ja richtig darauf vorbereiten, weil Lügen gehört ja nicht zum Alltagsgeschäft, oder? Da muss man sich ja briefen lassen, ne? Aber es ist eigentlich, in meinem Fall sind die 3, natürlich alle 3 wahr, ist ja klar. Geboren in Bogota, Kolumbien, aufgewachsen in Wolfsburg. Das ist nicht mal eine Spannbreite.
Mhm.
Als Jugendlicher sehr engagierter Fußballtorwart und hab's in die niedersächsische Landesauswahl geschafft. Das sage ich natürlich in Hannover gerne. Es war auch übrigens Hannover, Basinghausen, die Ecke. Ne? Und mein Begleiter durchs Leben ist der Zauberberg von Thomas Mann. Ich habe ihn 3-mal ganz gelesen und werde ihn jedes Jahrzehnt wieder lesen.
Oh, wow, wow, wow. Also du hast es auf jeden Fall schon mal sehr, sehr solide vorgetragen, würde man sagen. 2 glaube ich dir mit Basinghausen, weil ich weiß, dass da die sozusagen dass da die Sportschule ist und war mehrmals schon selber dort. Glaube ich, deswegen war, ich tippe 3. Ich tippe 3 ist die, obwohl 1 ist eigentlich zu offensichtlich, könnte man sagen. Nee, ich glaube mal, ich nehme 3. 3 ist die Lüge, wir decken es nachher auf.
Pokerface.
Und dann schauen wir mal so ein bisschen weiter. Lass uns einsteigen, ein bisschen zu dir als Person. Wie sieht der normale Arbeitstag bei dir aus? Ihr habt 50 Standorte, ihr seid mehr oder weniger sehr stark in ganz Deutschland verteilt. Bist du öfters links und rechts unterwegs, hauptsächlich sozusagen im Headquarter? Wie ist dein Arbeitsalltag?
Ich bin ständig unterwegs tatsächlich. Ich wohne in Hamburg, was ein bisschen off the beaten track ist. Wir haben zwar auch 3 Häuser in Hamburg, aber es ist zugegebenermaßen nicht das Zentrum unserer Aktivität. Deswegen bin ich jede Woche in Nürnberg, wo unser Support Center ist. Da sind also von HR zu Accounting zu Finanzen bis hin zum Einkauf alle Zentralabteilungen, die dafür da sind, dass die Teams in den Standorten möglichst freien Rücken haben. Da bin ich aber auch immer nur 1, 2 Tage. Na, ich ziele so auf 1 bis 2 Nächte im Schnitt, die ich dort in meinem angestammten Hotel genau neben unserem Büro verbringe. Und dann bin ich drumherum sehr viel in München. München ist unser größter Markt. Wir haben 11 Standorte in München alleine. Und da gibt es immer genügend zu tun. Dann ist regelmäßig der Weg nach Berlin. Das kann man auch mit dem Rückweg nach Hause verbinden. Oder eben die Westschiene, weil wir eben auch sehr stark im Rheinland sind. Also Köln, Düsseldorf als Cluster, das ist sehr stark. Mit aber auch Outliern drumherum, nämlich Bonn, genauso wie Essen. Da also ist eine ziemliche Aktivität. Ja, und Frankfurt liegt immer mittendrin, ne?
Also im Endeffekt, ja, du sagst ja, du bist viel unterwegs. Ich meine, ihr seid ja auch, wenn ich es richtig gelesen habe, ihr seid Marktführer in Deutschland,
ja,
wie ihr unterwegs seid. Was macht Design Office am Ende einzigartig für dich?
Wir sind tatsächlich in dem Markt einzigartig, weil wir die Einzigen sind, die sich neben den flexiblen Bürolösungen auch intensiv so mit voller Leidenschaft um Meetings kümmern. Das ist nicht immer selbstverständlich zu erklären. Also wir haben ungefähr 260.000 Quadratmeter insgesamt, alle gemietet. Mhm. Und davon sind rund 30.000 nur für Meetings.
Mhm.
Und das sind auch so funktional eingerichtete. Also kannst du dir vorstellen, da ist die Deckenhöhe ein bisschen ausgeprägter. Da sind natürlich die Böden nicht Teppich. Und da ist sehr viel an verschiebbaren Wänden drin, weil wir die Räume anpassen an die jeweiligen Formate. Und wenn eine Wand bei uns verschoben werden kann, dann muss das Team machen. Und deswegen haben wir auch von unseren 500 Mitarbeitenden ungefähr 350, 370 in den Standorten. Und davon die meisten tatsächlich für Meetings. Das ist sehr ungewöhnlich, macht uns aber nicht nur anders, sondern auch viel Spaß. Mhm. Denn das ist da, wo die Action ist. Denn unter uns, wir lieben Büros, aber Büros sind nicht der aufregendste Dayjob.
Ja.
Der, wenn du aber eine Veranstaltung hast, und das kann von so kleinen Formaten wie diesem hier im Fireside Room sein, bis hin zu 350 Leuten, die dann eben nicht nur einfach mieten wollen, sondern es ist ja immer ein Plenum und dann wollen die Breakouts haben und dann wollen sie Kaffeepause haben, dann gibt es einen schönen Lunch und am Ende sind wir einer der größeren Weißwein-Verkäufer Deutschlands, insbesondere geschorlt. Und das heißt, After Work ist bei uns auch großes Thema. Hier in Hannover haben wir einen schönen Innenhof, in vielen anderen Standorten die Dachterrasse für sowas. Das ist viel Arbeit, aber auch enorm viel Energie. Das macht uns sehr besonders. Und der Vorteil für den Office-Kunden ist, dass so viele Menschen auf der Fläche da sind und wissen, was ihnen gut tut, den Kunden, dass dir ein Service hier geboten werden kann, den kann fairerweise keiner ohne diesen Background leisten. Wir sind sehr inspiriert von 5-Sterne-Hotellerie.
Ich wollte gerade sagen, das ist, glaube ich, wahrscheinlich auch die größte Konkurrenz, ne? Wenn man sich überlegt, dann wer hat eigentlich die Infrastruktur, wie man sie jetzt auch hier vorfindet.
Ja, also das ist auch wieder so ein Thema, dass die im Büro
oder wer ist überhaupt Konkurrent?
Ja, genau, das ist gar nicht so einfach zu definieren. Unsere Branche tut sich ja auch schwer, sich selbst einen Titel zu geben. Das ist kein Ruhmesblatt. Aber ich lehne Coworking als Überschrift ab, weil Coworking assoziiert sehr stark das Thema, alles ist geshared. Ein langer Tisch. Alle Menschen sitzen nebeneinander und man trifft sich irgendwie zufällig oder in Realität niemand trifft sich, weil alle auf ihren Laptop stieren und einen Kopfhörer aufhaben. Wir machen ja eher für Teams das Geschäft. Das heißt, bei uns wird private Office-Infrastruktur mit geshareden, also gemeinschaftlich genutzten Gemeinschaftsflächen tatsächlich verbunden. Aber unsere größten Kunden sind Kunden, die Teams zu uns schicken. Und das ist eine Sache, das macht natürlich keiner von den ganz Kleinen, das macht auch keiner von den Hotels. Es gibt natürlich ein paar Marktbegleiter, notorisches WeWork, aber auf dem Rückzug. Und wir haben natürlich so kleinere Player, die uns schon auch hier und dort inspirieren. Also Mindspace gibt es und sowas. Ne? Die versuchen schon in einem ähnlichen Segment zu sein. Ansonsten sind wir ein kleiner Player in einem riesigen Markt, nämlich Büro, der komplett im Umbruch ist. Darüber werden wir bestimmt noch reden wollen.
Absolut. Wenn wir gerade bei Begrifflichkeiten sind, finde ich es ganz spannend. Du magst Coworking nicht. Magst du den Begriff New Work?
Überhaupt nicht.
Warum? Was? Was?
Nein, natürlich, es ist ein Gründungsgrund für uns, New Work. Das ist unsere Bubble. Na, und das ist auch alles gut und schön. Und die Inspiration dahinter, die ja sehr viel mit Menschenbild, mit Selbstverwirklichung und mit Sinnstiftung zu tun hat, na klar mag ich das. Was ich nicht mag, ist, dass wir ständig nur darum kreisen. Das heißt, unsere größten Kunden sind DAX-Unternehmen oder internationale Tech-Konzerne. Die kommen nicht wegen New Work per se, sondern die kommen wegen der Kombination aus Flexibilität in den Verträgen, aber auch in der Örtlichkeit, Umzugsmöglichkeit, wachsen, schrumpfen, alles das geht bei uns ja super schnell. Und der absoluten Funktionalität, denn die kommen nicht wegen irgendwas, die kommen wegen Ergebnissen. Produktivität.
Wenn du jetzt sagen würdest, 15 Jahre weitergedacht. Mhm. Was macht die Design Office tatsächlich dann aus? Also ist es dieses on point zu sein, so individuell zu sein, auf den einzelnen Kunden zugeschnitten, was eigentlich keiner abbilden kann, mhm, definitiv nicht in der Nationalität und teilweise nicht in der Regionalität?
Der einzige Grund, warum wir positiv in die Zukunft gucken, ist diese Kombination aus People, mhm, und einer ganz gut designten Hardware. Also dieses Thema Hardware und Software zusammenzubringen und zu sagen, ein Büro ist nicht nur ein Ort, sondern ein Büro ist eine Begegnungsplattform, die kuratiert werden will, die bespielt werden muss. Damit du als Nutzer auch wirklich arbeiten kannst, brauchst du Services. Mhm. Das machen wir in einer Intensität und ich sage es auch ganz klar mit einer Leidenschaft bis hin zu all dem, was man als alter Systemgastronom im Blut hat, nämlich Standards, Audits, mhm, und immer wieder Mystery Shopping, ja, wo man eben sicherstellt, dass das, was wir versprechen, auch jeden Tag in jedem Standort eingehalten wird. Das macht kein anderes, will auch, glaube ich, kein anderer kopieren. Das ist eine Menge Arbeit und die Payroll ist auch recht ausführlich dadurch geworden. Aber so, glaube ich, hat das Büro, ist gar nicht nur das Design Offices Büro, sondern jedes Büro eine echte Zukunftsrolle. Mhm. Als reiner Aufbewahrungsort für Schreibtische und Computer, wozu brauche ich ein Büro? Die Zeiten sind auserzählt.
Ich meine, wir sehen ja gerade, wenn wir jetzt mal rausblicken, ich meine, du sagst selber, wir blicken eigentlich relativ positiv nach vorne, auch gerade mit den Möglichkeiten und ja, der Flexibilität, die man auch selber an den Tag legt. Wie schaust du gerade generell auf den Standort Deutschland? Also es bewegt sich ja so unfassbar viel. Wir sehen, dass, obwohl das ja eher auch so ein bisschen medial dann aufgebaut ist, es folgen extrem viele Entlassungen. Ja, mhm, man hat teilweise Büroflächen, die nagelneu hochgebaut werden. Ja, auf der anderen Seite hat man extrem viele alte Büroflächen in den Städten, die überhaupt nicht vermietet sind oder leer stehen. Wie nehmt ihr sozusagen das Umfeld gerade wahr, was sich natürlich auch auf den Arbeitsmarkt und dementsprechend natürlich auch auf Büroräume ausübt?
Ich muss mich ein bisschen stoppen. Ich bin ein studierter Volkswirt. Wir sind in solchen Sachen immer sehr ausführlich. Aber ich versuche es dann schnell auf den Büromarkt zu bringen. Ja. Und tatsächlich ist es so, dass ich als mittelalter weißer Mann jetzt aufpassen muss, nicht zu herablassend zu klingen. Aber natürlich war früher alles fleißiger. Weil ich finde schon, Deutschland hat an Körperspannung verloren. Mhm. Auch an Zukunftslust eingebüßt, mir zu viel Rückzug ins Private, zu viel Anspruchsdenken, zu wenig Führungswille. Und Führungswille heißt es nicht irgendwie Führungswille in der Welt, sondern wir haben Schwierigkeiten, Führungskräfte zu finden. Mhm. Und das war schon mal besser. Das war vor der Pandemie schon besser. Und ich bin sehr interessiert daran, gerade in unserem Geschäft ist das immer so, dass Frauen in Führungspositionen extrem stark sind. Ich kriege immer weniger Frauen dazu motiviert. Und das ist besorgniserregend aus einer gesamtwirtschaftlichen Sicht. Und was wir merken, ist genau, was du sagst, dass viele von den eingefahrenen Strukturen, also die Wertschöpfung für Deutschland jetzt ja nicht allein gestemmt haben, aber schon Marker gewesen sind, Automobil, Chemie, durchaus auch ein bisschen Schwerindustrie, durchaus ein bisschen Energie, dass die alle so dermaßen kämpfen derzeit, weil ihnen die Klarheit über die Zukunft fehlt. Sicherlich auch die Rahmenbedingungen immer wieder mal verändert werden. Mhm. Und weil, wer mal draußen gewesen ist, da muss man gar nicht weit gekommen sein, aber so ein bisschen Osteuropa hilft schon. Und ansonsten China, die sind einfach bissiger. Die wollen einfach mehr. Das merken wir schon. Und das merken wir, indem tatsächlich die Planungssicherheit fehlt. Und die Planungssicherheit brauchst du, wenn du Büros mieten möchtest. Heute habe ich ganz viele Kunden, die kratzen sich an der Kopfhaut und sagen, so wie es im Augenblick ist bei uns, also Präsenz ganz schwach, Interaktion in den Teams ausbaufähig, Führungskräfte remote, schwer überfordert, verstehe ich auch, und in Summe kein gutes Fahrgefühl für die Agenda der Firma. Wir müssten eigentlich was ändern, wir bräuchten mal wieder Begegnung, aber ich weiß noch nicht genau, ob ich es jetzt machen kann. Ich weiß nicht, was mein Team mitmacht. Solche Sachen. Wir merken eine unglaublich ausgeprägte Hemmung. Mhm. Und die ist, glaube ich, neu. Also die war vor 5 Jahren nicht so zu spüren. Da wurden Sachen auch ein bisschen besser akzeptiert, denke ich mal. Heute wird alles hinterfragt, aber nicht um eine Lösung zu finden, die besser ist, sondern um vielleicht noch eine Runde länger zu fragen.
Ja, man merkt natürlich schon, also auch gerade ich, das Thema Angst und Abwarten ist schon ein Thema, was sich auch oftmals ein bisschen als Stopp anfühlt, ja, und auch so ein bisschen, ich sag mal, den Kopf in den Sand stecken. Mhm. Wenn du jetzt selber so ein bisschen aufs eigene Geschäftsmodell zurückblickst, wenn man das so sieht und man hat jetzt 50 Standorte in Deutschland, sind 50, ne?
Also 48 oder so.
Roundabout. Ja. Mhm. Ist es eine Grenze? Ist die Planung lieber zu sagen, boah, bis zu 100 könnte man theoretisch sogar Design Offices skalieren in den nächsten Jahren, weil wir glauben sozusagen, dass unsere Lösung eine ist, wo andere sozusagen ihre Geschäftsmodelle und ihre Unternehmensstrukturen hingehend ja, planbarer aufbauen können für die Zukunft, weil es einfach flexibler ist? Oder sagst du eher so, naja, wir selbst gucken natürlich eher auch, dass wir nebst Quantität eher die Qualität der einzelnen Standorte so stark hochfahren, weil Office ist das eine, aber sozusagen genau, was du gerade eben auch sagtest, das Thema Events, das Thema sozusagen Hospitality und so weiter, ist eigentlich das, was nochmal eine ganz andere Zugkraft hat, aber auch planerisch auch für uns sozusagen stabiler ist nach vorne. Was ist da so ein bisschen der eigene Gedanke?
Extrem wertvolle Frage, die mein Team auch gerne beantwortet hätte. Ich habe die noch nie beantwortet. Weil tatsächlich die Frage, wie groß ist das Potenzial in Deutschland für uns, es ist so groß, dass wir uns KSA überlegen mussten bisher. Mhm. Ja. Klar ist, wir machen nur Deutschland.
Warum?
Weil wir in Deutschland die Kunden kennen und die Bedürfnisse kennen und die Märkte kennen.
Das heißt, der deutschsprachige Raum mit Österreich, Schweiz ist ja noch
nahe. Ich sag mal so, wenn du anfängst, ein people-intensives Geschäft wie unser zu exportieren, dann musst du alles ändern. Arbeitsrecht, ja, Firmensitze und so. Das mache ich natürlich auch irgendwann mal vielleicht, aber dann doch nur, wenn ich mehr als ein Laden in Zürich mache. Da müssen die Schweiz schon 5, 6 stark sein. Und nun ist das Mietrecht in das Immobilienrecht ganz anders, ja, mit Ablösesummen und so weiter. Also auch sehr kapitalintensiv. Key Money in der Schweiz, kenne ich noch aus meiner alten Einzelhandelszeit. Also von daher, wir sind fokussiert. Das ist auch, glaube ich, ein Riesenvorteil gegenüber vielen Mitbewerbern oder ehemaligen Mitbewerbern in der Branche, die dann mehr so nach Adresslagen, Hongkong, Paris, London muss da alles dabei sein, Amsterdam ist jeder. Ne? Und das ist dann irgendwann auch mal ein bisschen zu dünn. Mhm. Also wir sind fokussiert. Jetzt in Deutschland fokussieren wir uns auch wieder, nämlich auf die Ballungsgebiete. Wir haben in einer sehr, sehr abenteuerlichen, wilden, wirklich exciting Wachstumsphase haben wir diese Größe geschafft, die jetzt so groß ist, dass kein anderer auch nur annähernd von der Quadratmeterzahl und noch viel weniger von den Umsätzen mithalten kann. Aber unter uns, nicht alles ist die gleiche Qualität. Mhm. Das heißt, wir haben viel gelernt. Und wenn man knapp 50 Standorte mal aufgemacht hat, kann man auch analysieren nach Erfolgsmustern und dem Gegenteil. Und wir haben gesehen, wir brauchen für unser Modell, das alles unter einem Dach hat. Und in dem Durchschnitt haben wir so ungefähr 5000 Quadratmeter pro Haus, damit wir eine sehr kompetente Auswahl an Büros von kleinen bis wirklich große Lofts, aber eben auch Meeting und ganz entscheidend große Lobbys, große Flure, große Pantries, Aufenthaltsflächen, Innenhöfe, Dachterrassen, alles das frisst natürlich Platz. Meine Eigentümer nennen das auch hier und dort ineffizient. Mhm. Aber tatsächlich ist das, was wir Großzügigkeit atmen lassen. Und dafür brauchen wir eine Catchment Area, wie man so schön sagt, also ein Einzugsgebiet, das sicherlich in Zukunft nicht mehr unter 300.000 Einwohnern sein darf. Mhm. Wir haben aber zum Beispiel Heidelberg im Portfolio und wir haben Karlsruhe, das ist etwas über 300.000. Wir haben aber auch Bonn, das ist mal gerade so. Ne? Also wir müssen gucken, in Zukunft würden wir da nicht mehr verdichten. Hannover, super. Also auch fast 500.000, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Mhm. Und das sind so Sachen, da haben wir viel gelernt. Und das wissen wir quasi, wo wir nachverdichten möchten. München, sag ich mal, for the time being, mit 11 ganz gut. Hamburg, da wohne ich. 3, eigentlich zu wenig, aber Hamburg ist weniger dynamisch. In Hamburg ist man sehr zufrieden mit der Art zu leben. Und deswegen ist der Change einfach langsamer. Genau das Gegenteil Berlin. In Berlin ist alles möglich und das auch eigentlich jede Woche. Da können wir mehr machen. Da haben wir jetzt 7 Häuser oder 6. Eins ist, glaube ich, haben wir Ende des letzten Jahres geschlossen in Charlottenburg. Das war so ein Outlier. Und das ist auch so ein Ausweis davon, dass wir lernen mussten, dass nicht alle Lagen gleich gut funktionieren. In Berlin geht noch was. Und dann Köln suchen wir, Düsseldorf suchen wir, in Frankfurt müssten wir eigentlich auch ein bisschen näher nochmal zu den Banken ranrücken. Da geht noch was. Und von daher glaube ich schon, dass wir kontinuierlich wachsen. Ich suche händeringend und das seit Jahren in Leipzig einen zweiten Standort. Mhm. Leipzig ist eine tolle Stadt, sehr dynamisch.
Absolut.
Na, und da haben wir mit einem Haus eine Warteliste, aber wir kriegen kein adäquates zweites Objekt angeboten derzeit. Das wird schon irgendwann klappen. Aber long story short, wir sind sehr viel vorsichtiger geworden. in der Expansion, nachdem wir so eine Bonanza hinter uns gebracht hatten. Wir haben schön sortiert und wir wissen jetzt ganz genau, worauf wir achten, wissen aber auch, wie wir Mietverträge in Zukunft anders abschließen werden als früher. Stichwort indexierte Miete. Wir haben alleine durch die Inflation in Deutschland und dadurch, dass alle unsere Mietverträge an den Verbraucherpreisindex gekoppelt sind, weil es früher einfach keine Rolle gespielt hat, haben da wir 5, 6, 7 Millionen mehr Miete auf der Uhr im Jahr, ohne dass wir einen Quadratmeter mehr bekommen. Das müssen wir in Zukunft vorsichtiger machen, sinnvoller machen. Und deswegen gebe ich meinem Team auch derzeit, genau in deinen Worten gesprochen, eher die Qualitätsbotschaft mit. Wir müssen das, was wir haben, besser aufstellen, noch besser nutzen, bevor wir ganz gierig nach Neuem greifen.
Finde ich einen total interessanten Ansatz, weil er eigentlich auch so schön wäre für, ich sag mal, wenn man es jetzt höher gehen würde, was man sich vielleicht auch für die Bundesregierung vorstellen würde, auf der einen Seite, ja, sozusagen eigentlich das eigene Geschäftsmodell Deutschland sozusagen und den Fokus darauf irgendwie auch irgendwie richtig auszurichten. Wir reden die ganze Zeit über physische Räume, ja, in der Vermietung und so weiter. Ihr habt aber an den ganzen Standorten natürlich die Möglichkeit, theoretisch auch, das Geschäftsmodell auch in den virtuellen, digitaleren Raum zu erweitern, zu verlagern oder noch stärker irgendwie auch zu adressieren. Ich sag mal, Thema Metaverse, Thema andere Elemente. Ist das ein Gedanke auch bei euch, inwieweit natürlich auch das Geschäftsmodell wachsen kann, ohne jetzt sozusagen einen nächsten Mietvertrag abschließen zu müssen, aber trotzdem sozusagen der Community einen Mehrwert zu bieten oder auch anderen den virtuellen Pass, whatever, anzubieten? Also ist auch sowas interessant oder ist das eigentlich eher ein Thema, wo du dann sagen würdest, naja, das ist irgendwie ganz spannend, aber eigentlich geht es darum, die Leute ja wirklich hier zu haben, die Themen mitzunehmen, den Flair mitzunehmen, wovon das Ganze auch lebt, ja, du kannst auch nicht jede Marke sozusagen ins Digitale übertragen.
Ja, ich bin ein großer Freund davon, sich nicht alle Optionen offen zu halten, sondern sich zu entscheiden. Und in unserem Fall, wir sind physische Raumnutzer und Anbieter. Das heißt, wir sorgen schon für hybride Möglichkeiten, im Raum sich nicht abzuschotten von der Welt, sondern eben über Videokonferenzmöglichkeiten etc. da gut zu funktionieren. Das machen wir natürlich schon, da haben wir auch eine Menge Geld investiert. Das heißt, in jedem unserer Meetingräume kann man wirklich easy mit so einer Meeting-Owl sich wunderbar verbinden mit allen gängigen Videokonferenztechnologien der Welt. Aber wir sehen den ganz großen Mehrwert in der persönlichen Begegnung, auch in der, wie soll ich sagen, in der Unstrukturiertheit, die dadurch entsteht, dass du eben nicht nur auf einer Kachel repräsentiert wirst, zweidimensional, sondern dass man sich eben durch Körpersprache, durch tatsächlich auch Vibes und natürlich durch all das, was dann zwischen den offiziellen Gesprächsfetzen so stattfindet, nämlich an der Kaffeemaschine oder auf dem Weg zur Toilette, was man da noch so alles mitgibt, das wollen wir befördern. Dafür machen wir die bestmöglichen Räume möglich und erhältlich und versuchen nicht noch das Gleiche zu duplizieren in irgendeiner virtuellen Welt. Das können wir nicht. Ich sehe auch dann tatsächlich nicht mehr die Konsistenz. Aber gleichzeitig sind wir sehr aufmerksam bei der Frage, was passiert denn mit dem Thema Videokonferenztechnologie? Und da gibt es ja natürlich große Pläne und von Google hört man ja tolle Sachen, was die mit Avataren etc. so alles schaffen, wo dann schon der eine oder andere sagt, das dauert vielleicht nicht mehr ganz lang. Da ist das Erlebnis digital fast gleich mit dem sich am Tisch gegenüber sitzen. Und dann wird es für uns natürlich nochmal interessant. Und das können wir jetzt entweder als Bedrohung sehen oder wir neigen dazu, das als Chance zu sehen, als einer der Ersten sowas auch anbieten zu können natürlich. Ne?
Was bedeutet dann Innovation bei Design Offices? Sind das technische Innovationen? Sind das gestalterische Elemente?
Ja, unsere Innovationen sind Service-Innovationen. Also wir haben tatsächlich am Design relativ wenig verändern müssen. Niemanden langweilt, was wir machen. Wir haben Telefonboxen kaufen müssen nach der Pandemie. Okay, da haben wir jetzt irgendwie 200 Stück gekauft und jeder will noch mehr haben, weil allein dieses Videoconferencing ist halt ein Riesenthema geworden. Ganz früher, also vor 5 Jahren, hat man gesagt, zum Telefonieren kannst du auch rausgehen. Das lässt sich mit dem Laptop in der Hand und das der Videokonferenz nicht mehr machen. Also das ist der einzige wirkliche physische harte Cut von früher. Was wir gemacht haben, ist unglaublich stark zu investieren in Services. Und am einfachsten zu erklären ist es, dass wir seit einem Jahr in jedem Standort eben eine Barista-Kaffeemaschine haben und jeden Morgen und jeden Mittag den besten Kaffee der Stadt verschenken an unsere Member. Und das sind Sachen, die kommen aus der Marktforschung, die kommen aus der Befragung. Die Frage ist ja immer, wozu denn noch ins Büro? Wir sind ja alle befreit worden. sind ja alle, die sind ja gesprengte Ketten. Es war ja früher alles Büro, musstest du hin, es war furchtbar. Niemand will dahin zurück, wie es früher war. Ich habe selbst ja alles erlebt. Es waren diese völlig uninspirierten Linoleumflure.
Das stimmt. Obwohl ja viele Unternehmen jetzt ja gerade wieder sozusagen die Richtung gehen.
Jetzt kommen
hier,
sie,
Leute,
da
wieder
kommen,
zurück.
Da kommen wir gleich zu, genau. Ne? Aber uns war wichtig zu wissen, die einen sagen, ihr müsst zurück, wir wollen ja einen Pull-Effekt haben. Wir wollen, dass die Menschen gerne ins Büro kommen. Auch nicht 5 Tage die Woche. Auch unsere Kunden kommen in der Regel nicht 5 Tage mit dem vollen Team. Es gibt Ausnahmen, die kommen dann in der Regel aus Indien oder aus China. Die sind da knallhart. Ne? Die wollen aber auch was. Ja, so. Aber der Rest sagt auch schon, nee, aber so Dienstag bis Donnerstag will ich schon mal eine ordentliche Teampräsenz haben. Denn da geht es um das zusammen was schaffen und sich auch gegenseitig mal herausfordern, sich reiben. So, und da will man in einer guten Stimmung hinkommen. Und die gute Stimmung, das war hochinteressant. Also ich kann jetzt zwei Punkte nennen. Wir hatten eine ausführliche Marktforschung mit sowohl Nutzern als auch Entscheidern über diese Verträge. Und das eine war so eine Hypothese, hey, wollt ihr nicht Schlafräume haben? Weil ich bin, ich habe es ja im Vorgespräch gesagt, ich schlafe auch in der Bahn immer gerne mal wieder zwischendurch. Und jeder weiß, dass es einen Produktivitätsboost geben kann. Und die Nutzer waren so, naja, ich weiß nicht so ganz genau, ob das so cool ist. Ne? Da gibt es natürlich auch Sicherheitsfragen und so. Ne? Die Entscheider waren ganz klar dagegen. Wenn ihr das macht, komme ich nicht mehr. Ja, weil meine Leute, die schlafen schon zu Hause auf dem Sofa ab und zu mal, sollen sie auch, aber im Büro will ich Action. Okay, das zweite war Kaffee. Und die sagen, bitte helft mir, meine Teams zurückzulocken. Nicht als Falle oder so, sondern macht es mir als Führungskraft auch möglichst einfach, zu so einem Workshop-Tag einzuladen. Und dann machen wir
durch
morgens
Umfeld,
ein bisschen Kaffee. Genau, ne? Kleine, und Kaffee ist immer eine der sympathischsten Transportmöglichkeiten von ja, Willkommen heißen. Das haben wir gemacht. Das ist ein Riesenaufwand tatsächlich, aber es macht uns selber sehr viel Freude, weil wir sehen, dass die Kommunikation mit den Kunden ganz anders läuft. Ne? Das sind Sachen, da haben wir sehr viel reingesteckt und das ist bei uns immer ein Thema. Du musst den Standard trainieren, du musst sicherstellen, dass alles gleich machen. Du darfst nicht anfangen zu improvisieren bei solchen Basics. Die Improvisation liegt immer im persönlichen Kontakt. Jeder von unseren Mitarbeitenden kann sich da voll ausdrücken, aber die Basics, was darf der Kunde erwarten, müssen standortübergreifend eingehalten werden. Da haben wir sehr viel dran gemacht und sind noch nicht ganz fertig. Auch mit Community, wir haben relativ viel an der digitalen App auch verbessern müssen. Die war bei uns immer ein Stiefkind, haben wir jetzt auf die Neuzeitebene gehoben, na, dass man eben den Leuten die Interaktion mit uns möglichst einfach macht.
Inwieweit sind gehypte Themen wie künstliche Intelligenz und auch andere ein Thema innerhalb der Organisation? Also es ist ja in beide Richtungen natürlich jetzt, wie man intern damit arbeitet, in der eigenen Mitarbeiterschaft und Tools auch anwendet, aber das andere auch, wie man Technologien auf der Fläche einsetzt, hat natürlich auch gleich wieder Compliance-Themen und auch andere Elemente. Ja. Wie geht ihr damit um? Am Ende habt ihr auch, muss man ja mal dazu sagen, wenn man alle Standorte, alle Mieter nehmen würde, eine unfassbare Schwarmintelligenz in euren Räumen sitzen, die eigentlich auch was weiteres machen könnten, ja, wenn man es strategisch und sauber einsetzen würde. Wie wichtig sind solche Themen für euch, den Mieter besser kennenzulernen, vielleicht aber auch auf andere Sachen hinzuweisen, andere Möglichkeiten von Matchings oder sonstigen Sachen herzustellen? Oder ist das, wo du sagst, ja, alles spannend, beobachten wir, aber keep the focus?
Letztgenanntes, weil wir dem Kunden auch mehr Privatsphäre versprechen. Also die kommen zu mir, nicht meine Kunden, um sich notgedrungen zu vernetzen. Sondern die kommen, um eine hochperformante Arbeitsfläche zu finden. Also die kommen auch wegen der Locations. Nimm mal ein schönstes Beispiel. Einer unserer prominentesten Standorte ist sicherlich im Werksviertel in München. Und dort der Atlas, der ist immer ausgebucht. Warum? Weil da sind die ganzen jungen Tech-Leute und die arbeiten gerne dort. Das heißt, wenn der klassische deutsche Mittelstand, Zulieferer aus der Automobilindustrie, ein Digitalisierungsthema hat, wird er das wahrscheinlich nicht in Pforzheim machen. Ne, da mag er seinen Hauptsitz haben, der kommt dann aber eher und sagt, bitteschön, das Team macht für 1,5 Jahre das Projekt, nimmt sich ein Loft, hat eine Etage, Action und danach sind wir die Ersten, die applaudieren, wenn es fertig ist, dann ziehen sie aus, weil sie es geschafft haben, oder? Dann kann der Nächste kommen. Und was die da machen, ist aber dann sehr privat. Also wir sind tatsächlich so ein bisschen, deswegen bin ich mit dem Coworking so etwas fremdelnd, wir haben tatsächlich von unseren Kunden, die im Zweifel etwas größer sind, sehr früh schon das Feedback erhalten. Ist alles cool bei euch, aber ich will nicht, dass meine Leute am Drucker mit fremden Leuten stehen. Wir haben Geheimnisse. Wir haben kompetitive Vorteile. Das heißt, die Mischung aus einer unglaublich begrüßenden und willkommen heißenden Offenheit, die hotelifiziert wirkt, ja, hohes Niveau, freundlich, offen für jedermann und gleichzeitig Privatsphäre, Diskretion. Das ist eigentlich unsere Magic Sauce. Und daran arbeiten wir sehr stark. Das heißt, auf der Fläche, zu deiner Frage, wenden wir gar nichts an, was Tracking oder Measurement oder Analytik ist, gar nichts. Mhm. Im Gegenteil, Kunden fragen mich, kann ich nicht eine sensorbasierte Nutzungsanalyse bereitstellen von einzelnen Räumen? Kann ich nicht. Will ich auch nicht.
Am Ende ist es ja auch eine ganz klare Aussage, die du da tätigst. Ich glaube, das macht auch Dinge natürlich in der Fortführung vielleicht ein Stück weit einfacher. Wie hoch ist dann die Abhängigkeit von bestimmten Themen? Ich meine, wenn die Energiekosten hochgehen, du sagst es selber, wenn irgendwelche Indexthemen in den Mietverträgen passieren, ihr seid ja sehr stark sozusagen, was heißt, gefährdet will ich gar nicht sagen, aber es sind schon immer wieder Schübe, die sehr schnell kommen können durch Gesetzesveränderungen, durch politische Ereignisse und so weiter. Wie wichtig ist für euch da auch eine Nähe, einen Austausch, überhaupt auch sozusagen eine vernünftige Infrastruktur politisch gesehen in Deutschland?
Ja, das ist extrem wichtig, weil wir reden von Planungssicherheit. Die Kunden kommen zu uns, weil sie was vorhaben und glauben, dass es der richtige Zeitpunkt ist. Und jede Unsicherheit spüren wir sofort wir schieben noch ein bisschen auf, wir warten noch. Und dazu kommen neuerdings eben auch, dass die Mitarbeitenden keinen Druck machen, oder? Die sagen, ja, ist okay.
Ist okay, ja, passt.
Ja? Wir können das so aushalten. Ja, und entsprechend haben wir da eine große Sensitivität. Beim Thema sonstige Preisschocks und so, wir können die Preise durchaus auch überwälzen, die gestiegenen Kosten. Es dauert bei uns halt ein bisschen länger. Mhm. Ein typischer Vertrag bei uns sieht einmal im Jahr die Möglichkeit einer Preisanpassung an Indizes vor. Wir kriegen das dann schon irgendwann hinterher, aber wir hätten es lieber stabil. Mhm. Ja, also von daher, das Schlimmste haben wir hinter uns, das ist ganz klar. Also das war es richtig grausam die letzten paar Jahre. Und da sind wir dieses Jahr schon recht beruhigt unterwegs. Ne? Aber ansonsten, wir sind natürlich eigentlich nur am Ende der Pipeline von Wirtschaftsprojekten. Mhm. So, jetzt gibt es eine hoffnungsgebende Besonderheit. Wir sind auch Profiteure von Downsizing. Das heißt, es gibt schon Firmen, die sagen, dieses alte Büro läuft aus vom Vertrag her. Ich will auf gar keinen Fall es nochmal 10 Jahre unterschreiben. Ich gehe aber auch mit der Vorsicht rein, dass ich wahrscheinlich das Team nicht mehr in der gleichen Größenordnung behalten werde. Dann gehe ich zu einem Flex-Space und dann kann ich dort über die nächsten Monate, Jahre, Quartale, kann ich dann schon auch mal ein bisschen schrumpfen, ohne dass es großartig auffällt, ohne dass irgendeiner besonders Zeter und Mordio schreien würde, sondern eigentlich ist es ein Upgrade.
Absolut.
Das ist für uns schon auch gut.
Ja, am Ende ist man ein bisschen im Sweet Spot, ja, bei denen, die genau das brauchen von Haus aus oder von Grund auf. Ja, ja. Auf der anderen Seite die natürlich jetzt irgendwie in einer anderen Spirale drin sind und für die es auf einmal interessant wird, was davor irgendwie gar kein Thema war. Bei all den Aspekten, was ist die Vision von Design Offices in 2030 selbst?
Wir haben uns klar auf die Fahne geschrieben, wir sind die erste Wahl für Orte, an denen Menschen lieber und besser zusammenarbeiten. Da steckt eine Menge drin. Mhm. Zusammenarbeit ist das Wichtigste. Wir sind nicht für die Vereinzelung, wir sind nicht die Videokonferenz-Teilnehmer-Aufbewahrungsstätte. Mhm. Wir sind für Teams da. Und lieber und besser heißt, die Menschen kommen gerne. Wir haben eine ganz spannende Analyse, schon 2,5 Jahre her, mit Dres und Sommer gefahren, wo wir die haben prüfen lassen, sind wir eigentlich, liefern wir auch gegen unser Versprechen oder nicht? Und da haben die so Mischung aus Befragung, aber auch Beobachtung, Shadowing von Kunden von uns in München und in Leipzig unternommen. Und raus kamen halt solche Sachen wie, das fand ich das eigentlich das Verstörendste zuerst. Sie sagten, 50% der Befragten sagen selber, sie gehen am Abend mit mehr Energie raus, als sie morgens reingekommen sind. Das ist für ein Büro eigentlich unheard of. Das ist eigentlich verrückt.
Absolut.
Ja, und das kommt aber daher, dass sie sagen, ich komme nur an den Tagen hin, wo ich die Hauptenergiequelle, mich meine Kolleginnen und Kollegen treffe, in einer Umgebung, die mir hilft, und ich schaffe Sachen, die ich zu Hause nicht komme. Das hat mit New Work, mit Selbstverwirklichung eine ganze Menge zu tun. Wo man rauskommt und sagt, heute habe ich entweder was gelernt oder noch besser, meine Idee hat Resonanz gefunden und wir machen jetzt weiter. Und das kann am nächsten Tag durchaus zu Hause im Homeoffice passieren. Und das sind Sachen, an denen wir sehr, sehr stolz arbeiten. Das heißt, lieber kommen die Menschen rein und besser arbeiten sie, weil das Ergebnis dann plötzlich eben durch eine Befruchtung und auch durch dieses strubbelige Kreativitätsthema tatsächlich besser wird, als wenn man es zu Hause linear den Postkorb abarbeitend versucht. Und da sind wir die Besten.
Über welche Aussage hast du dich aufgeregt?
Darüber, dass die Leute wirklich sagen, ich habe es nicht glauben können, dass sie allen Ernstes sagen, ich habe am Abend mehr Energie nach dem Tag im Büro. Wir verkaufen ja keine Drogen, außer Kaffee. Ja? Und das ist eine Sache, die zeigt aber, wie empfänglich die Menschen sind. Übrigens auch gerade nach der Pandemie natürlich, wo alle sagen, der Freiheitsgrad der Work-from-anywhere-Logik ist ja riesig und ist toll. Aber es gibt eben auch dieses Vereinsamungsthema, es gibt dieses Sinnverlust-Thema und die Frage, ziehen wir eigentlich noch am gleichen Strang? Macht der Kollege eigentlich noch das, was ich erwarte? Na, das ist ja für viele einfach auch ein Thema von Frust. Und dann zu sagen, ich war in einem Büro, in dem ich gemerkt habe, dass wir an einem Strang ziehen und das auch noch in die gleiche Richtung. Ja, das hat eben so einen stärkenden Effekt, dass sie rausgehen und sagen, die gehen jetzt nicht alle raus und sagen, tschakka, aber die gehen schon raus und sagen, es hat sich richtig gut angefühlt, der Tag, und ich gehe halt aufgepumpt raus. Fand ich überraschend, aber sehr schön.
Würde ich auch unterstreichen. Wie wichtig ist es auf der anderen Seite, dann die Personen, die Unternehmen, die auf der Fläche der Design Office unterwegs sind, kuratiert ein Stück weit zusammenzustellen?
Gar nicht.
Ergibt sich das von alleine durch das Pricing, durch andere Elemente, wo man sagt, bei uns sind am Ende auch die sich generell A mit dem Thema, weil sonst wären sie nicht hier, B, aber auch natürlich sich das leisten können, auch diese ganzen Service-Sachen drumherum, am Ende die kuratierte Struktur geben, was auch Wohlbefinden auslöst? Weil ich könnte jetzt auch sagen, ich gehe in die DB-Lounge rein, klar. Wenn ich da unterwegs bin, habe ich ja nicht immer am Ende des Tages eigentlich, wo ich sage, ey, ganz ehrlich, was ist da los, ne?
Also was ich schon sagen möchte, ist, wir sind ja sozusagen sehr erwachsen. Also bei uns ist eine richtige Profizone, das merken auch alle. Das heißt, wer reinkommt, weiß, alle anderen, die hier sind, sind hier auf einer Mission. Das hilft schon mal. Das heißt, das ist wie früher, wenn man den Anzug angezogen oder die Krawatte umgebunden hat. Es hat auch was mit dem Geist gemacht, oder?
Absolut.
War wie die Rüstung des Businessmans. Und hier ist es auch so, wer hier reinkommt, arbeitet in einer anderen Spannung als zu Hause oder in irgendeinem Café. Ja, das ist schon so. Das heißt, eine gewisse Vorselektion ist dabei. Aber wir mischen uns nicht ein.
Am Ende macht man es ja ein Stück weit. Ich meine, was ist die Luxusstrategie von LVMH etc., wenn man sich Sachen anguckt? Man sorgt natürlich dafür, dass sich natürlich auch bestimmte Gruppen sich auch irgendwo wiederfinden, was natürlich auch zum bestimmten Wohlbefinden
zuträglich ist. Das machen wir jetzt, hast du schon einen Punkt, machen wir jetzt stärker als früher. Früher haben wir es gar nicht gemacht, irgendwelche Social Events für die Vernetzung der Community zu machen. Da haben wir Social Events als Social Events gemacht. Jetzt machen wir viel stärker das Thema, die Kunden kommen rein und kriegen einen verlässlichen Kalender von Begegnungsmöglichkeiten. Tatsächlich klassischerweise Yoga, Frühstück, Afterwork, aber eben auch viele Impulsvorträge. Ganz kurze, knackige Geschichten, sodass man immer weiß, da bin ich in dem Augenblick in einem Thema und mal gucken, wie die anderen darauf reagieren. Das schafft eine Vernetzung für den, der will. Wer bei uns seine Ruhe haben will, der kriegt bei uns seine Ruhe.
Was waren deine persönlichen Highlights bei Design Offices in den letzten Jahren? Also wo du sagen würdest, das sind auch Kneipengeschichten.
Kneipengeschichten. Also tatsächlich, wir sagen wahrscheinlich jede zweite Firma von sich, aber bei uns spürt man das tatsächlich. Ich bin jetzt seit 6 Jahren dabei, fühlt sich furchtbar viel länger an. Nun war natürlich auch mit dem Einstieg kurz vor Corona das besonders Zeitgefühl verzerrend. Aber tatsächlich war für mich das Highlight, knapp 450 Mitarbeitende waren wir damals und wir haben natürlich sofort Kurzarbeit anmelden müssen, weil wenn fast alle davon Meetings machen und wir dort nur Staub gesammelt haben, das war hart, aber dass wir es geschafft haben, tatsächlich durch diese Phase ohne Entlassungen und mit einer hohen Rückkehrquote, was ja unter anderem in der Gastronomie nicht so war, wie wir alle als Kunden, Gäste der Kneipen gemerkt haben. Ne? Darauf bin ich sehr stolz. Da haben wir auch alle gemeinsam sozusagen auch Vorbilds sein dürfen, was das Thema Lohnverzicht angeht und so weiter. Das war wirklich gut. Wir haben aufgestockt und so. Da bin ich sehr, sehr stolz drauf gewesen, weil wir gemerkt haben, dass es den Kolleginnen und Kollegen auch im Nachhinein nochmal klar gemacht hat, hier kümmert sich jemand. Also das heißt, dieses Familiäre haben wir gut aufrechterhalten. Und das war für mich sicherlich ein absolutes Highlight. Und das zweite Highlight ist, ich habe früher mal bei Tchibo gearbeitet, ich bin ein Kaffee-Junkie und dass wir es geschafft haben, absoluten Top-Barista-Kaffee in jeden Standort zu bringen und das jeden Tag ist für mich ein nach wie vor nicht zu Ende geschlürftes Highlight.
Also mich kriegst du sofort, würde mich als maximal kaffeeabhängig bezeichnen. Neben der Kaffeemaschine, was glaubst du, was sind noch so zwei, drei Triggerpunkte, wo man sagen könnte, das ist eigentlich, wo Menschen einen großen Bezug haben, weil es einfach Leidenschaft
ist. Ganz simpel bei uns, das Lächeln. Es ist so trivial.
Aber die reine Freundlichkeit.
Ich kriege für nichts so viel Feedback, ungefragt und positiv, wie da bin ich in München in die Highlight Towers gefahren, da musste ich diesen 32 Stockwerke rasenden Aufzug hochfahren, alles verglast. Und dann komme ich da mit wackelnden Knien zu eurem Empfang und da sitzt da jemand und die lächelt und die meint das auch noch so. Es ist so einfach und so wertvoll. Und dass wir das hinbekommen, ohne dass wir das jetzt irgendwie, wir haben keinen Lächelchart oder irgend so einen Quatsch, sondern das ist dann schon ernst gemeint. Das ist unser absolut stärkster Punkt und den kriegen wir zum Glück in jedem Haus hin. Das ist absolut wahnsinnig. Und das hat viel damit zu tun, dass wir natürlich die richtigen Leute zu uns finden lassen, die auch binden, aber ihnen dann auch die Freiheitsgrade geben. Wir wollen, dass das eben nicht ein Automat ist oder sowas. Bei uns steht auch kein Schild dran, bin gerade im Haus unterwegs, ruf doch mal an. Da ist jemand. Ja, und der oder diejenige will auch, dass es dir gut geht. Und das ist für mich immer noch, also das, vielleicht bin ich da auch einfach Traditionalist oder Romantiker oder was, aber das ist tatsächlich in Deutschland schwer zu kopieren.
Ja, vor allem auf so einer Fläche in dem Business, wovon du ja sehr stark redest, das ist eher, wenn ich jetzt mit dem, Chef vom Steigenberger spreche, so ungefähr. Genau. Also dieser Anspruch von Servicequalität meiner Mitarbeiter sozusagen in jeder Ebene beim Kunden oder letztendlich bei den Flächenteilnehmern, das finde ich schon tatsächlich total beeindruckend. Gibt es Dinge, auf die man tatsächlich bei euch, sagen wir mal, auch jetzt wenn es um Thema Recruiting geht etc., wo ihr gerade sehr stark drauf achtet. Also ich bin ja der festen Überzeugung, dass ein Geschäftsmodell im 21. Jahrhundert nicht mehr alleine komplett überleben kann. Also das Thema strategische Partnerschaften, ob das jetzt bei Technologien sind oder bei anderen Elementen, ist extrem wichtig. Wer ist strategisch zukunftsmäßig spannend für Design Office? Ist es dann die Synergie, wenn du viel von Events sagst, dass eher in die Gastronomie abzielt, mehr in die Hotellerie abzielt und so weiter, weil das sozusagen an sich zusammenhängende Elemente sind? Ich meine, ich gehe mal stark davon aus, bei dem aktuellen Flächenkonzept, dass man mit Catering-Firmen zusammenarbeitet, man sozusagen keine Akquisition eines Caterers aktuell gemacht hat, außer vielleicht, keine Ahnung, in bestimmten Standorten, wo einfach extrem viel Frequenz ist. Vielleicht München würde sich lohnen, ja, aber ansonsten wahrscheinlich eher nicht. Also gibt es aber Dinge, wo man sagt, das ist schon spannend für uns, auch sozusagen auf im Bereich M&A über Themen nachzudenken, um irgendwann eine Serviceleistung, die wir aktuell uns dazu holen, irgendwann auch im eigenen Haus anbieten zu können. Oder ist das eher...
Nee, das Thema Netzwerk und Symbiose ist extrem wichtig für uns. Ganz kurz gesagt, wie funktionieren die besten Standorte, in denen das Umfeld passt? Da muss ein Restaurant da sein, da muss ein Supermarkt in der Nähe sein, da dürfen gerne Kulturstätten sein.
Genau.
Ne? Kinderbetreuung gern gesehen und sowas. Das machen wir aber alles nicht selbst. Das heißt, mit der Anmietentscheidung versuchen wir genau das abzudecken, dass das Umfeld passt. Im Haus, Catering ist ein sehr schöner Punkt, den du gerade gebracht hast, haben wir mal selbst gemacht. Wir hatten mal eine Kaffeekette und gedacht, dass wir mit dem DO-Café sozusagen auch außerhalb unserer eigenen Häuser erfolgreich sein können. Und habe ich da ein bisschen was auf dem Kerbholz in der Gastronomie und ich weiß, wie schwer sowas ist. Das haben wir dann auch eingestellt, haben tatsächlich aber einen großen Wert darauf gelegt, die richtigen Partner zu finden. Nun hat da die Gastronomie natürlich so stark gelitten in der Zeit der Pandemie, dass wir da viel neu aufstellen mussten. Aber dein Beispiel München zum Beispiel ist tatsächlich perfekt. Absolut kein M&A-Deal, absolut keine Beteiligung, aber einen wirklich fantastischen Partner, der vor Ort übrigens auch die Attitude hat, das muss ich auch mal wirklich loben, der sagt, ihr macht ja relativ viel Mittaggeschäft und Kaffeepausen vormittags und nachmittags und wir haben aber auch eine ganze Menge Abendgeschäft. Und er sagt, ich mache kein Abendgeschäft mit euch. Ich krieg das nicht hin. Meine Leute können das nicht. Ich will auch selber die Kontrolle haben. Ich mache nur tagsüber. Ja, der fängt morgens früh an.
Mhm.
Und dann ist er irgendwann mal fertig und sagt, ich krieg das nicht mehr gestemmt, diese Qualität. Da habe ich so einen Respekt davor, weil was der macht die Tage über, ist fantastisch und wird auch immer wieder zungeschnalzend gelobt von den Kunden. Und für den Abend müssen wir uns dann eben andere suchen.
Mhm.
Ja, das heißt, dieses Netzwerk zu kuratieren in einer Business-Umgebung, die sehr stark Wandel kennt, auch Pleiten kennt, gerade die Gastronomie und die Catering-Branche, ist ein Riesenauftrag für uns. Deswegen haben wir vor Ort immer einen sehr stark empowerten, sehr stark entscheidungsbefugten General Manager. Und der ist dafür verantwortlich, dass das ganze Biotop drumherum auch passt. Na, wir machen sehr, sehr viel über solche auch Technikdienstleister für Veranstaltungsaus, weil wir haben nicht selber alles, das können wir auch gar nicht.
Na, alles selber vorzuhalten macht ja auch keinen Sinn.
Nee, also aber wir müssen auch mal wissen, wen wir anrufen und wir garantieren dem Kunden, dass es passt. Mhm. Ja, und dafür sorgen wir dann an der Schnittstelle. Ansonsten, die Hotellerie war immer ein strategischer Partner, weil wir fast alle unsere Leute von der Hotellerie rekrutiert haben.
Das wundert mich jetzt natürlich jetzt nicht so richtig aus deiner Erzählung, natürlich auch von dem, was man auch den Leuten abverlangt. Das ist ja ganz gut, wenn sie, sag ich mal, eine Grundbasis
absolut
in den Bereichen schon mitbringen. Was sind die Top 3 Themen der nächsten 5 Jahre bei euch?
Tatsächlich eine noch stärkere Stringenz der Auslastung. Also wir haben stark schwankende Auslastung. Wir haben ein paar Häuser mit Wartelisten und wir haben ein paar Häuser, die standortbedingt sich schwer tun, da müssen wir besser werden. Das hat viel mit dem richtigen Pricing, der richtigen Vertriebsstrategie, dem richtigen Maklermanagement und so zu tun. Da müssen wir jetzt noch, da sind wir auf einem sehr guten Weg, aber da müssen wir jetzt echt auch zu Ende machen, weil das die Plattform ist für Expansion. Wir wollen wieder expandieren. Diese Firma ist gebaut auf Expansion. Und jetzt haben wir seit 3 Jahren eigentlich keinen ernsthaften Vertrag unterschrieben. Ernsthaft heißt, wir vergrößern bestehende Häuser in Berlin, Leipziger Platz, Berlin unter den Linden haben wir uns verdoppelt, nehmen wir neue Etagen dazu, die Häuser sind perfekt, machen wir mehr vom Guten.
Ein organisches Wachstum, wo was erbittbar ist.
Ja. Aber wir haben keinen richtig großen neuen Vertrag unterschrieben, weil wir so gebrannte Kinder sind nach diesen dem harten Stopp. Wir mussten ja in der Pandemie während der Lockdowns 12 Häuser eröffnen, weil die plötzlich leider fertig wurden.
Ja.
Jahre vorher unterschrieben. Und das hat natürlich kein Mensch mitbekommen, dass wir die aufgemacht haben. Das heißt, wir haben wirklich 1-2 Jahre gebraucht nach der Pandemie, um das aufzufangen. Und deswegen, seitdem sind wir sehr vorsichtig. Meine Botschaft heißt, lasst uns mit dem, was wir haben ein hinreichend großes Portfolio, das jetzt noch feiner striegeln und sehr profitabel machen. Dann haben wir jedes Recht, aber auch jede Finanzmittel, um wieder auf die Tube zu drücken, denn das ist kein Geheimnis. Unsere Truppen wollen neue Häuser aufmachen. Das ist wie in der Hotellerie, wie in der Gastronomie. Man strahlt über beide Ohren, wenn man sein Haus aufgemacht hat. Und das will ich dir auch gerne geben.
Ja, wenn es nicht der Relaunch ist, dann die neue Eröffnung.
Ja, genau.
Welche Schlagzeile? Das finde ich immer ganz interessante Nummer. 5 Jahre nach vorne, welche Headline würdest du gerne über die Design Offices lesen?
Also wir müssen uns eigentlich wiederfinden in so einer Headline wie Wachstumsmotor. Also wir müssen sagen, Design Office hat bewiesen, dass sie Deutschland voranbringen.
Ich meine, diese Aussage sagt auch sehr viel über dich, vielleicht die Organisation auch ein Stück weit aus. Wie wichtig ist dir, dass auch das, was Design Offices macht, was Deutschland wieder auf den Kurs bringt?
Ist mir sehr wichtig, tatsächlich, weil ich glaube, dass wir qua unserer Positionierung schon sehen, was läuft, was nicht läuft. Und da hilft auch, dass wir sehr viel internationale Kundschaft haben. Die arbeiten nun mal hier und dort anders. Kein Geheimnis, dass wenn wir mit Kunden reden, junge chinesische Experten oftmals besser Bescheid wissen über den deutschen Immobilienmarkt als Deutsche. Die sind wirklich beeindruckend fleißig, systematisch. Und ein bisschen was davon weiterzugeben ist, halten wir für naheliegend in der räumlichen Konstitution. Und deswegen, ich würde gerne helfen. Mhm. Ja, und ich glaube, wir können da helfen, weil wir sehen an der ersten Linie quasi, sehen wir, was funktioniert und was nicht so gut funktioniert. Deswegen, wir wollen, da kommt dann schon das New Work-Erbe auch durch. Wir wollen was Größeres schaffen, als wir selber nur abrechnen. Ja, und dafür hat der Spirit, hat auch diese spürbare Örtlichkeit von Performance, am Ende arbeiten wir für Ergebnisse, ja, hat aus meiner Sicht Abstrahlwirkung. Das wollen wir gerne schaffen.
Wie hoch ist die Nachfrage nach euch? Ich könnte mir vorstellen, es gibt viele Wirtschaftsförderer in den Regionen überall, die sagen, wir wollen, dass Wirtschaft, dass Startups, dass sich sozusagen Arbeit sozusagen sich hier entwickelt. Und Design Office ist ein Motor dafür. Mhm. Gibt es tatsächlich Städte, auch nennen wir es mal B-Städte, ja, die dann tatsächlich sagen, boah, ey, eigentlich, wir würden alles tun, ja, damit die hierher kommt. Für euch aber war vielleicht nicht spannend oder sonstiges, aber ist das etwas, womit ihr tagtäglich zu tun habt?
Nicht tagtäglich, aber regelmäßig passiert das, wobei wir da eben eine klare Antwort haben. Also wir sind Zentrumstypen. Es gibt ja diese Diskussion über ländliches Coworking versus muss es Innenstadt sein. Ich bin ein klarer Verfechter. Es liegt auch an unserem Geschäftsmodell. Es gibt vielleicht andere, die es besser können. Für mein Geschäftsmodell muss es die Top-Lage sein. Und Top-Lage heißt in einer größeren Stadt. Mhm. Warum? Weil wir sagen, wenn du zu uns kommst, ich bin ja kein Feind des Homeoffice. Ne? Bleib im Homeoffice, bis du was brauchst. Und dann gehst du dahin, wo du dann alle deine Kollegen triffst. Macht doch keinen Sinn, dann auf irgendeinen, sag ich mal, Speckgürtelring zu stoßen, wo aber nur die aus dem Segment südöstlich der Stadt auch hinfahren. Ne? Und der Rest, der trifft sich dann im Norden oder was. Das ist doch Quatsch. Dafür brauche ich kein Büro in meiner Sicht, sondern da gibt's dann eben aus meiner Wahrnehmung einen wirklichen Antagonismus oder ja, eine Kombination aus Homeoffice. Ich gehe nirgendwo hin. Ich habe mein Homeoffice, ja. Und dann, wenn ich das Homeoffice verlasse, weil ich dann eben Teil der Company sein möchte und auch partizipieren möchte oder eben auch mal Impact haben möchte, der größer ist, dann gehe ich ins Zentrum. Deswegen sind wir tatsächlich, ich habe es schon gesagt, wir sind bei den Top 12 Städten ungefähr.
Ja.
Ne, und das wird auch so bleiben. Und wenn jetzt jemand sagt, ich möchte im ländlichen Raum Begegnungsstätten oder auch einfach nur professionelles Arbeitsumfeld schaffen, dann halte ich das, wenn ich ganz ehrlich sein soll, für eine infrastrukturelle Aufgabe der Kommunen. Also eine aufgelassene Sparkassenfiliale umzuwidmen, ja, dann sollen die das machen. Aber das wird niemand mit Geld verdienen. Sondern damit muss man sagen, das kann dann wiederum Abstrahlwirkung auf die regionale Wirtschaftsattraktivität oder Regionalattraktivität haben. Dann ist es aber eine öffentliche Aufgabe. Und dafür, da sind wir nicht engagiert.
Was ich total faszinierend finde, in unserem Gespräch ist, wie du es tatsächlich schaffst, selbst durch meine Fragestellungen relativ fokussiert zu bleiben auf das, was euch ausmacht, auf das, was am Ende des Tages vielleicht in deiner Planung, aber auch so mit all den Umfeldbewegungen sozusagen wirklich relevant ist. Wie schaffst du es als Führungskraft am Ende des Tages, dass das Team genauso fokussiert bleibt? Weil wir leben ja in einer Welt, wo du theoretisch ja nur rausgucken musst, entweder Chancen oder Risiken siehst, aber wo ja theoretisch irgendwie alle irgendwie durchdrehen können und sagen, pass auf, das müssen wir noch machen, das müssen wir noch machen. Wie schafft man es am Ende des Tages, ein Führungsteam an all den Standorten fokussiert zu halten?
Ich würde gerne sagen, dass ich es schaffe. Das ist nicht sicher. Das ist eigentlich jeden Tag ein neuer Versuch. Aber es gibt ein paar Sachen, die sehr stark helfen. Das eine ist, finanzielle Nöte helfen enorm. Da hat uns die Pandemie tatsächlich den Kopf klar gemacht. Da mussten wir tatsächlich auch jeden Tag zweimal aufs Konto gucken. Und das hilft schon mal. Na, dann irgendwann merkt es jeder, dass man mit Flausen jetzt nicht kommen muss. Ne? Das war gut. Ist nicht der Wunsch auf Dauer. Na, das Zweite ist sicherlich eben klar zu sagen, was sind jetzt die Metriken, auf die es uns jetzt ankommt. Und jeder darf groß träumen, soll auch groß träumen. Aber wenn ich sage Expansion, verstehe ich die Idee. Ich verstehe auch den Reiz. Dann will ich trotzdem sagen, kann ich mal die Auslastungskennziffern vorsehen und dann auch die Finanzdaten jedes einzelnen Hauses. Wir gucken uns jedes einzelne Haus an. Ich halte überhaupt nichts von Durchschnitten. Ich halte nichts davon, dass wir sagen, oh, sind wir groß. Wir haben nur 50 Häuser, Entschuldigung mal eben. Die kann man alle kennen, die muss man alle kennen. Man muss auch in jedem einzelnen Fall wissen, was die teilweise baulichen, teilweise Umfeldschwierigkeiten sein könnten. Und da muss man helfen. Und solange man da nicht überall sagt, wir haben es verstanden und im Griff und da ist auch jemand mit seinem Namen dahinter, der sagt, ich bin verantwortlich, habe ich kein Interesse an Visionen. So, und da muss man gucken. Und also aus meiner Sicht, ich bin nicht der beste Lieferant für mein Führungsteam, was Visionen angeht. Da habe ich auch keinen Ehrgeiz, wenn ich ehrlich bin, weil ich sage, wir haben so viel zu tun an den an den nicht unkomplizierten Stellhebeln unseres Kerngeschäfts, das möchte ich im Fokus haben. Und wenn man dann irgendwann mal sich langweilt, ja, dann kann man gerne über das Nächste sprechen. Aber natürlich mache ich es im Alltag nicht so schwarz-weiß, sondern wir reden immer wieder mal über neue Ideen. Beispiel, kann man nicht eigentlich unseren Service, ich bin so stolz auf unseren Service, ich bin so stolz darauf, dass wir verstanden haben, was Menschen im Büro stärker macht. Kann man das lösen von Mietverträgen? Kann man das lösen von Investment in Möbel? Wir haben schöne Möbel, aber die Möbel sind ja nicht nur Mittel zum Zweck und nicht der Endzweck. Kann man das nicht exportieren quasi und implantieren in irgendwelche vernachlässigten Bürogebäude? Das sind Themen, darüber diskutieren wir schon sehr stark, auch mit Entwicklern oder mit Bestandshaltern, weil die sagen, ja, guck mal, wir haben ja diese interessante Dichotomie, würde ich fast schon sagen wollen, dass wir in Zentren Preissteigerungen haben. Miete steigt jedes Jahr. Natürlich
absolut.
Inflationsgetrieben, aber nicht nur, auch über Inflation. Und Leerstand wächst auch. Ist ja schon ein bisschen komisch eigentlich. Ne? Das heißt, wir haben eine relative Klarheit darüber, dass ein paar Regionen funktionieren und der Rest eigentlich nicht gebraucht wird. Was mache ich, wenn ich da ein Haus habe? 20 Etagen, Büro. Und da muss man, glaube ich, schon viel stärker drüber nachdenken, als es bislang in Deutschland Platz gegriffen hat. Kann ich da jemanden reinholen, der vielleicht nicht nur Wach- und Schließgesellschaft ist, ja, sondern der eben auch dieses Ganze, diesen Spirit, dieses Welcoming mitbringt, um den Rest attraktiv zu machen und besser zu vermieten, überhaupt zu vermieten. Ja, das sind Themen, da sind wir sehr aktiv, aber sehr wenig erfolgreich bis heute, weil sich diese ganze Branche unheimlich viel Zeit lässt, der Wahrheit ins Auge zu gucken. Die denken immer noch, eines Tages kommen die Mieter wieder. Und das wird noch ein bisschen dauern, aber das wird kommen und dann wollen wir da sein. Das heißt, da bereiten wir uns auch vor. Eben auch mit Vertragsmodellen, ist alles nicht ganz trivial. Da gibt es auch eine Gewerbesteuer und sowas. Ne? Ist alles nicht so ganz einfach. Aber da einen guten Case zu haben, wir haben zum Glück 4, 5 Häuser, die wir für andere betreiben, ohne eigenes Mietobligo und auch ohne eigenes Investment. Aber das kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Das ist eine Innovation, die uns auch eine größere Reichweite schaffen kann in höherem Tempo, wenn auch mit kleineren Einheiten und kleineren Tickets, aber da hätten wir schon Spaß dran. Am Ende sind wir Überzeugungstäter. Wir wollen einfach
absolut
Services verbreiten.
Aber es ist aber auch, wie du selber sagst, auch, es ist komplexer, als man es sich eigentlich vorstellt, gerade an allen Stellen und auch natürlich ein Geschäftsmodell wie ein solches sozusagen aufrechtzuerhalten. Lass uns zur Wahrheit kommen. Wir sind sozusagen am Ende. Was war die Lüge?
Ich bin nicht in Bogota geboren. Mein Bruder ist in Bogota geboren.
Oh, verdammt, ey, das gibt's doch gar nicht. Ich hab's nur kurz gedacht, das ist schon so abgespaced, okay, das ist.
Das ist eigentlich so ein bisschen so mein Lebensthema, weil wie cool ist das, im Pass stehen zu haben, Bogota, Kolumbien, während ich Wolfsburg stehen habe. Das war immer ein kleines Problem, aber gut, er musste dann auch mit 18 sich entscheiden, für welche Armee er eindrücken wollte. Da war das Thema auch mal klar, aber es war, ich habe da immer ein leichtes Exotikdefizit verspürt.
Man wird auch wahrscheinlich nicht an jeder Grenze rausgezogen. Ja, genau. Sieht nicht ganz wie ein Kolumbianer aus, aber naja. Ja, und ich sage danke, dass du dir Zeit genommen hast. Richtig Spaß gemacht und ja, bis ganz bald.
Ja, war für mich auch ein großes Fest und danke dir, Sven.
Danke fürs Zuhören. Bei Fragen oder Anmerkungen stehe ich dir gerne über meine Social-Media-Kanäle zur Seite. Bis zum nächsten Mal und ich freue mich, gemeinsam mit dir Zukunft zu gestalten.